Deutschlandfunk.
Sie wurde entdeckt. Viele, viele Jahre bevor das Internet, das World Wide Web, erschaffen wurde.
Sogar noch einige Jahre bevor der erste Taschenrechner auf den Markt kam.
Man muss sich eigentlich mal vorstellen, was das für eine Zeit war, ne? Kurz vor der Entdeckung war der erste Mensch im Weltraum.
Ja, und Bands wie die Beatles, die Beach Boys und Elvis Presley waren ganz oben in den Charts.
So, und diese Entdeckung, die hat völlig verändert, was wir heute über den Schlaf denken und wissen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über die innere Uhr. Die haben wir schon ganz oft gestreift und gedacht, eigentlich verdient sie echt mal eine ganze Folge.
Würde ich auch sagen. 1962 wurde sie entdeckt und was wir heute über sie wissen, das beeinflusst unseren ganzen Alltag.
Wir schauen uns heute mal genauer an, wie die innere Uhr ihren Rhythmus hält, wie sie sich mit der Umwelt synchronisiert und welche Vorteile es hat, wenn man nach seiner eigenen inneren Uhr leben oder schlafen kann.
Und am Ende unserer Folge wieder unser Schlafmythen-Check. Da geht's um den 5 AM Club. Haben wahrscheinlich einige von euch schon mal gehört. Ich sag, schön, dass ihr wieder reinhört bei Überschlafen. Wir sind hier kein Einschlaf-Podcast. Bei uns gibt's jeden Dienstag spannende Fakten über das Schlafen. Und wir sind?
Ja, wir sind Ilka Knick, also das bist du, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Und ich bin Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und den universitären psychiatrischen Kliniken hier in Basel.
Danke dir, Christine. Wer sich jetzt fragt, innere Uhr, warum soll das eigentlich interessant sein? Unsere innere Uhr, die spüren wir ständig im Alltag. Wie, wann?
Sie begleitet uns zumindest ständig. Bewusst habe ich aber so das Gefühl, wird sie uns oft erst dann, wenn wir uns nicht nach ihr richten oder irgendwie was schief geht. Also wenn wir zum Beispiel Schichtarbeit machen oder wenn wir ein Jetlag haben, also sich unsere innere Uhr noch nicht an die neue Zeitzone gewöhnt hat. Oder wenn wir sehr, sehr, sehr früh aufstehen müssen, so wie ich diese Woche.
Wenn wir innere Uhr sagen, was meinen wir?
Ja, die innere Uhr, das ist ein biologischer Mechanismus, der einen eigenen inneren Rhythmus hat und sich in diesem Fall jetzt alle 24 Stunden wiederholt. Und ganz wichtig ist, dass dieser Rhythmus eben auch dann beibehalten wird, wenn es keine Signale von außerhalb gibt. Also zum Beispiel auch in andauernder Dunkelheit behalten wir trotzdem aufgrund unserer inneren Uhr einen ungefähr 24-Stunden-Rhythmus bei.
Wo sitzt denn die innere Uhr und wie müssen wir uns die überhaupt vorstellen?
Ja, das ist eine kleine Ansammlung von Nervenzellen im Gehirn in einer Region, die wir den Hypothalamus nennen. Und ich habe das in meinen Neuroanatomiekursen zwar leider nie selbst gesehen, aber es wird immer beschrieben wie so zwei kleine Stecknadelköpfe oder zwei Reiskörner, die so nebeneinander liegen. Also winzig klein, aber mit krassen Effekten auf unseren Körper. Und
genau.
Diese zwei Reiskörner, die nennt man auch die sogenannten suprachiasmatischen Kerngebiete und das ist der Sitz unserer inneren Uhr.
Genau, und wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir eben überhaupt keinen Rhythmus, ne?
Ja, genau. Also man kann das ja in Tierstudien zum Beispiel auch untersuchen, indem man dann eben diese suprachiasmatischen Kerngebiete, also die innere Uhr, zerstört. Und diese Tiere, die verlieren dann wirklich auch ihren Rhythmus. Und spannend ist auch, wenn man den Tieren aber dann die Nervenzellen aus diesen Kerngebieten von anderen Tieren transplantiert, dann nehmen sie den Rhythmus dieser anderen Tiere an.
Das ist diese berühmte Mausstudie, über die wir hier schon mal in einer anderen Folge gesprochen haben, ne?
Genau.
Weiß man eigentlich, warum die innere Uhr da sitzt, wo sie sitzt, also im Hypothalamus?
Na, das ist eine ziemlich gute Location für so eine innere Uhr, muss man sagen, die ja einfach mega wichtig ist für den Organismus, ganz zentral ist. Denn der Hypothalamus, der steuert sehr viele ganz grundlegende Körperfunktionen, also sowas wie Körpertemperatur, Atmung, Hunger und Durst, naja, und eben auch den Schlaf-Wach-Rhythmus. Und das sind ja alles eben Dinge, die mit dem Tag-Nacht-Rhythmus koordiniert werden müssen. Und da macht es einfach total Sinn, dass eine innere Uhr auch direkt ganz nah an so einem Zentrum oder in so einem Zentrum sitzt.
So, und für alle, die bis hierhin gedacht haben, Hypo, was bitteschön? Du müsstest, glaube ich, auch nochmal sagen, wo der Hypothalamus sitzt.
Ja, genau. Also der gehört zum sogenannten Zwischenhirn und der sitzt eigentlich ganz mittig im Kopf, so auf Höhe der Augen. Also wenn wir uns vorstellen, wir gehen so von unseren Augen nach hinten zur Mitte des Kopfes, weiß nicht, vielleicht gerade so bei den Ohren irgendwie, kurz vor den Ohren, da sitzt dann der Hypothalamus.
Da sitzen unsere zwei kleinen Reiskörnchen, die unsere Uhr sind. Genau. Das ist ja schon alles sehr spezifisch, was wir wissen über die innere Uhr. Erklär doch mal bitte, wie man das herausgefunden hat.
Also erste Experimente, um herauszufinden, ob es sowas wie eine innere Uhr überhaupt gibt, denn da gab es auch mal Zweifel daran, die gab es schon so Ende der 1930er Jahre in den USA. Und da haben nämlich der Physiologe Nathaniel Kleitman und einer seiner Studenten, Bruce Richardson hieß der, einen Monat in einer Höhle verbracht. Und sie wollten da untersuchen, ob sich eben in Abwesenheit aller Umweltrhythmen, die man ja in so einer Höhle dann nicht hat, ob sie sich da an einen 28-Stunden-Tag anpassen können. Also sie haben da immer 9 Stunden geschlafen und waren dann ungefähr 19 Stunden wach und ja, haben untersucht, ob sie sich daran anpassen können. Und bei Kleitmans Student, da hat das auch geklappt. Der konnte sich daran anpassen, der hat gut geschlafen und auch seine Körpertemperatur, das ist ja auch so ein Indikator, die hat auch in einem 28-Stunden-Rhythmus geschwankt. Und das würde jetzt vielleicht eher dafür sprechen, dass wir keine innere Uhr haben und dieser 24-Stunden-Rhythmus wirklich einfach nur durch Umweltrhythmen, wie zum Beispiel den 24-Stunden-Rhythmus auf der Erde vorgegeben wird.
Sag mal kurz, wie kamen die denn eigentlich auf diese 28 Stunden? War das jetzt einfach irgendwie ausgewählt oder hat das irgendeinen Zusammenhang?
Ich glaube, die haben sich einfach überlegt, was weicht denn genug vom 24-Stunden-Rhythmus der Erde ab, ja, wo man dann sowas halt auch beobachten könnte. Ich glaube, es gab auch noch Experimente, wo sie es dann auch verkürzt haben. Und Kleitman selbst, der konnte sich aber nicht anpassen. Und das würde jetzt wiederum für eine innere Uhr sprechen, die eben in diesem 24-Stunden-Rhythmus tickt und wo man sich dann einfach nicht leicht an sowas wie einen 28-Stunden-Tag anpassen kann. Das war jetzt natürlich ein bisschen so ein blödes Ergebnis, so richtig schlau wurde man daraus nicht. Und ob wir eine innere Uhr haben oder nicht, das blieb dann auch erstmal ungeklärt.
Und dann kam das Jahr, von dem wir hier eingangs schon gesprochen haben, 1962.
Genau, dann kam 1962, genauer gesagt der August 1962 und damit die Erkenntnis, dass es sie gibt, die innere Uhr. Da wurde nämlich in der Fachzeitschrift Naturwissenschaften tatsächlich auf Deutsch ein Artikel von Jürgen Aschoff und Rüdger Wewer veröffentlicht. Die hatten Experimente mit 9 Freiwilligen gemacht, die für so 8 bis 19 Tage in einer Art Bunker
in Andex.
Genau, in Andex bei München, ohne Kontakt mit der Außenwelt gelebt haben und in dieser Zeit einfach so ganz ihrem eigenen Rhythmus folgen sollten. Und das Ergebnis war, alle behielten einen Rhythmus von ungefähr 24 Stunden bei. Obwohl eben, es gab keine Umwelteinflüsse, es gab keinen natürlichen Hell-Dunkel-Rhythmus.
Genau, und sie haben doch irgendwann auch so gleichgeschaltete Mahlzeiten bekommen, ne, damit sie nicht wissen, wann Frühstück, Mittag und Abendessen ist.
Ja, oder sie konnten eben nach Mahlzeiten verlangen, einfach wenn sie Hunger hatten. Ja, genau, aber es gab irgendwie auch da gab es keine Taktung. Und sie haben dann geschlussfolgert, das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen in ihrer Publikation, damit ist bewiesen, dass auch der Tagesperiodik des Menschen eine selbsterregte Schwingung zugrunde liegt. Und was sie eben mit dieser selbsterregten Schwingung meinen, ist eine innere Uhr, die unabhängig von der Umwelt tickt.
Genau, also unsere innere Uhr funktioniert halt eben auch, wenn Taktgeber wegfallen. Du hast es gerade schon gesagt, Licht oder die Mahlzeiten. Ja. Und wir haben im Vorfeld gesprochen, da hast du so ein schönes Wort gesagt, nämlich die genetische Feedback-Schleife. Kannst du das bitte nochmal erklären?
Ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie, wir haben ja kein Pendel in unserem Kopf oder so, wie so eine richtige Uhr. Aber die Basis dieser inneren Uhr, die ist eben so eine Feedback-Schleife oder genetische Feedback-Schleife. Und das Prinzip ist total einfach. Ich erkläre das mal einem Beispiel, das, glaube ich, jeder kennt. Stell dir mal vor, du hast die Heizung in deiner Wohnung so eingestellt, dass es immer 20 Grad sein sollen. Mhm. Und die Heizung, die geht jetzt an und um 9 Uhr am Morgen, da sind es dann 20 Grad. Und dann schaltet sich die Heizung wieder ab, weil 20 Grad sind ja erreicht. Um 11 Uhr sind es dann aber leider nur noch 18 Grad, weil deine Wohnung ist nicht so gut isoliert. Und jetzt springt die Heizung eben wieder an und läuft, bis 20 Grad gemessen werden. Also alle 2 Stunden springt sie an und so geht es immer weiter. Und So ähnlich, also stark vereinfacht gedacht, ist es auch in unserem Körper. Alle 24 Stunden beginnt die Produktion bestimmter Proteine oder Eiweiße eben. Und wenn davon genügend produziert ist, dann wird die Produktion eingestellt.
Mhm.
Die Proteine, die werden aber dann langsam wieder abgebaut. Und nach 24 Stunden wird dann bemerkt, oh hey, wir müssen mal wieder nachproduzieren. Und dann beginnt eben dieser Zyklus wieder von vorne. Und so ergibt sich ein ungefähr 24-Stunden-Zyklus, der vollkommen unabhängig von der Umwelt im Körper abläuft. Und so zum Beispiel dafür sorgt, dass wir immer ungefähr zur gleichen Zeit müde werden, dass immer zur gleichen Zeit bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, dass bestimmte Organe aktiver sind als zu anderen Zeiten und so weiter.
Und wenn du ungefähr sagst, dann, du hast es schon mal erwähnt hier bei uns im Podcast, meinst du, es gibt Leute, die haben so einen 24,5-Stunden-Tag und es gibt auch Leute, die haben so einen 23,5-Stunden-Tag, ne?
Mhm, genau, da gibt es so eine gewisse Variabilität, also es ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und beim Durchschnittsmenschen sind es so 24,2 Stunden.
Trotzdem synchronisiert sich die innere Uhr ja mit der Umwelt. Wie? Mhm.
Ja, das ist ein natürlich ganz zentrales Feature, weil eine innere Uhr, die unabhängig tickt, ist zwar toll, aber wenn die jetzt einfach sagen würde, hey, ich mache mein eigenes Ding, das wäre auch irgendwie ziemlich blöd, dann könnten wir ja nicht in unserer...
Sehr unnütz in manchen Situationen.
Ja, und ich meine, in einer Umwelt, wo nun mal ein Tag 24 Stunden dauert, wäre das einfach ziemlich ungeschickt. Das heißt auch, es muss so eine Verbindung zwischen innerer Uhr und Umwelt geben. Also ein Weg, wie eben der Hell-Dunkel-Rhythmus, der Tag-Nacht-Rhythmus, so den Weg in unser Gehirn findet. Also es muss einen Abgleich, eine Synchronisation geben. Und diejenigen, die uns schon länger hören, die wissen vielleicht auch, was jetzt kommt.
Mhm.
Genau. Der wichtigste äußere Taktgeber oder wir nennen das auch Zeitgeber, ist das Licht. Und wir haben sogar ganz spezielle Zellen in unserer Netzhaut, die sind für das Sehen an sich, also dass man Bilder wahrnehmen kann, gar nicht so wichtig. Deren Job ist wirklich, die innere Uhr über das Licht in der Umgebung und ebenso über die Tageszeit zu informieren und mit dem Hell-Dunkel-Rhythmus in der Umwelt zu synchronisieren.
Genau, ich meine, vielleicht habt ihr gerade zum ersten Mal eingeschaltet, dann hört doch gerne mal in unsere Chronotypen-Folge rein, da hört ihr auch noch mehr dazu. Oder in Schlafen extrem mit Ellen Oldenburg. Ellen Oldenburg ist eine Forscherin, die auf der Polarstern unterwegs war. Und zwar in einem Gebiet, in dem es einfach niemals dunkel wird. Und das macht natürlich auch einiges mit unserem Körper und kann so einen Rhythmus durcheinander bringen, weil, wie du gerade gesagt hast, das Licht ja der wichtigste Taktgeber ist. Lass uns auf was zurückkommen, was du eben gesagt hast. Ich finde es nämlich so faszinierend. Unsere Organe haben Uhren. Wie müssen wir uns denn die vorstellen, wenn die in unserem Kopf aussieht wie zwei kleine Reiskörnchen?
Ja, genau. Also es gibt eben eine zentrale innere Uhr in unserem Gehirn. Aber eigentlich hat jede einzelne Zelle unseres Körpers eine kleine innere Uhr in sich. Und die innere Uhr, also diese zwei Reiskörnchen in diesen suprachiasmatischen Kerngebieten im Gehirn, die sind eben nur Teil des Systems. Um zu erklären, wie es funktioniert, benutze ich ganz gerne das Bild eines Orchesters. Nicht nur, weil ich selber Cello im Orchester spiele, sondern wenn wir uns das mal vorstellen, also da gibt es ja ganz verschiedene Instrumentengruppen, da könnten wir uns vorstellen, diese Instrumentengruppen, das sind die Organe. Und es gibt noch mehr Musikerinnen und Musiker natürlich als Instrumentengruppe. Und diese Musikerinnen und Musiker, das sind dann vielleicht eben die Zellen. Und wenn jetzt alle einfach drauf losspielen würden, dann gäbe es natürlich ein totales Durcheinander. Diejenige, die da Ordnung reinbringt, das ist die Dirigentin. Und die Dirigentin, das ist eben die zentrale innere Uhr in unserem Gehirn. Die steuert quasi als Leiterin alle anderen Uhren.
Du hast eben schon gesagt, unsere innere Uhr, die steuert sehr viele Prozesse in unserem Körper, also Ausschüttung von Hormonen, unsere Temperatur. Ich habe mir überlegt, lass uns doch mal so einen Tag durchgehen und mal schauen, wie die innere Uhr unseren Körper beeinflusst. Mhm. Also wir sagen einfach mal, wir gucken auf dich. Wann sagt denn deine innere Uhr, es ist jetzt Zeit aufzustehen? Weil die sagt das sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt als meine oder die von anderen Leuten, ne?
Mhm. Also bei mir sagt die das meistens so um 8 oder 8:30.
Und wir haben schon mal festgestellt, ich bin ein leicht früherer Typ als du. Meine würde das wahrscheinlich so um 7:30 sagen, schätze ich mal, ne? Aber nehmen wir mal an, es ist so ein stinknormaler Arbeitstag und man muss irgendwie früh irgendwo hin, ja? Mhm. Und der Wecker klingelt. Wie ist das dann für die innere Uhr? Was macht die dann in dem Moment?
Ja, also in so einem Fall, der Wecker klingelt vielleicht eigentlich ein bisschen zu früh, man wäre noch nicht von selbst aufgewacht. Dann ist es für die innere Uhr vermutlich zwar nicht mehr mitten in der Nacht, aber so richtig auf Tag steht sie jetzt auch noch nicht. Aber sie bereitet den Tag vielleicht schon vor. Also sie hat dafür gesorgt, dass die Körpertemperatur wieder ansteigt. Da findet nämlich in der Nacht das Minimum statt. Und sie hat auch schon das Kommando zur Cortisolproduktion gegeben. Also dieses Cortisol, das kennen ja auch manche so als Stresshormon, aber es ist eben auch das Hormon der Wachheit. Und diese Cortisolausschüttung, die bereitet dann den Körper auf die Wachheit vor.
Übrigens, wenn ihr wissen wollt, welcher Typ ihr seid, wir verlinken euch mal einen Fragebogen, wo ihr das herausfinden könnt, ob ihr eher Eule oder Lerche oder so ein Mischtyp seid, in den Shownotes. Okay, dann gucken wir auf den Vormittag. Der läuft jetzt an. Regelt unsere innere Uhr da Dinge, die jetzt spezifisch für diese Zeit sind? Also vielleicht Dinge, die sie am Nachmittag nicht tun würde?
Also die innere Uhr, die steht jetzt so richtig auf Tag und das ist wahrscheinlich auch die größte Veränderung. Frühstück ist drin im Körper, Verdauung und Stoffwechsel läuft. Man wäre wahrscheinlich auch jetzt besonders aufmerksam. Bei Männern ist die Testosteronproduktion auf dem Höchststand und die Cortisolausschüttung, die sinkt ab jetzt wieder.
Okay, gucken wir Richtung Mittag. Würdest du sagen, du kriegst dann eigentlich auch ein bisschen später Hunger als ich, wenn deine innere Uhr ein bisschen später tickt als meine?
Das ist gut möglich. Aber es hängt natürlich auch noch ein bisschen von anderen Faktoren ab, wie Stoffwechsel oder ob man gut gefrühstückt hat.
So, nach dem Mittag kommt das Mittagstief.
Oh ja.
Kennen wir alle. Wie ist der Zusammenhang zur inneren Uhr?
Ja, also jetzt ist es ja früher Nachmittag. Du bist vielleicht so 7 bis 8 Stunden wach. Also die Hälfte des Tages ist eigentlich schon vorbei. Fühlt sich manchmal nicht so an, aber ist ja de facto so. Und langsam macht sich jetzt dein innerer Akku bemerkbar, den du zwar in der Nacht hoffentlich aufgeladen hast, aber 50% des Tages vorbei heißt halt auch 50% des Akkus entladen. Und jetzt muss die innere Uhr Wachheit fördern, um dagegen zu halten. Wenn sie damit ein bisschen zu spät dran ist, dann hast du heute leider einen Durchhänger.
Und gehen wir mal davon aus, ich bin so ein bisschen früherer Mischtyp als du. Würde es dir dann am Nachmittag auch noch leichter fallen, produktiv zu sein als mir, weil eben auf deiner inneren Uhr noch steht, ja, wir können noch ein bisschen produktiv sein, der Tag ist noch ein bisschen länger?
Vermutlich ja, aber ich glaube jetzt, wir sind da jetzt nicht so unterschiedlich. Ich kann jetzt zum Beispiel auch eigentlich ganz gut so bis 20 Uhr arbeiten. Wenn wir Podcast-Aufzeichnungen haben, dann, das weißt du, dann sitze ich auch mal bis 23 Uhr oder so da und recherchiere. Das geht meistens ganz gut und ich genieße auch irgendwie diese Zeit, wenn mal niemand anruft oder mir E-Mails schreibt.
Dazu kommen wir gleich noch, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ja.
Und am späteren Nachmittag, also wenn wir jetzt mal beim Nachmittag bleiben, da ist auch unser Herz-Kreislauf-System so am fittesten und unsere Muskelkraft ist maximal. Okay, aber das bringt jetzt mir am Schreibtisch in der Situation nicht so viel.
Nee, ich wollte es gerade sagen. Aber lass uns noch den Tag weiter durchgehen. Also dann geht es irgendwann auf den Abend zu. Wie beeinflusst denn unsere innere Uhr, wann wir müde werden?
Also in den frühen Abendstunden, da ist erstmal die Körpertemperatur maximal und auch der Blutdruck am höchsten. Das mit der Körpertemperatur, ich finde, das merkt man ja auch, wenn man krank ist und Fieber misst. Da gibt es ja auch eben diese Schwankungen und in den frühen Abendstunden ist es, erreicht man das Maximum. Und die innere Uhr, die pusht uns jetzt nochmal richtig und macht uns wach, damit wir trotz des jetzt wirklich schon ziemlich leeren Akkus noch ein bisschen durchhalten. 2 bis 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, dann da beginnt der Körper Melatonin auszuschütten. Also das heißt, für den Körper und die innere Uhr hat jetzt die biologische Nacht begonnen. Alle Prozesse werden langsam auf das Schlafengehen ausgerichtet und wir werden dann auch müde.
Und wenn wir dann schlafen gehen?
Ja, zusammen mit dem jetzt wirklich ziemlich leeren Akku empfinden wir dann auch irgendwann eine richtig schöne Bettschwere. Die innere Uhr, die sagt, hör mal ein bisschen auf, hier Wachheit zu fördern. Wir wollen dann schlafen und können hoffentlich auch gut einschlafen.
Und was tut unsere innere Uhr dann in der Nacht?
Ja, die geht natürlich nicht schlafen. In den frühen Morgenstunden, also zum Beginn der zweiten Nachthälfte, da erreicht dann die Körpertemperatur ein Minimum. Müssen wir uns jetzt konzentrieren und aufmerksam sein, da wäre unsere Leistung im Vergleich zu anderen Tageszeiten am allerschlechtesten. Und die innere Uhr, die fördert jetzt wirklich keine Wachheit mehr. Und das ist auch ganz wichtig, denn so können wir noch weiter schlafen, auch wenn der innere Akku nach so ein paar Stunden Schlaf eigentlich schon wieder recht voll ist.
Christine, wie schlimm ist das für dich eigentlich, wenn du mal gegen deine innere Uhr ankämpfen musst? Also wenn du jetzt mal sehr früh aufstehst?
Ja, das geht schon. Also ich mache das jetzt nicht so wahnsinnig gerne. Ich meine, habe ich ja jetzt gerade am Montag gemacht, da um 3 bin ich aufgestanden. Also bin ich dann schon mal irgendwie ziemlich verlangsamt. Erstmal so, oh, was passiert hier überhaupt? Aber es geht dann schon. Aber ich bin dann auch wirklich froh, ja, wenn ich wieder in meinen normalen Rhythmus zurück darf.
Kommen wir mal dazu, was passiert, wenn wir da so durcheinander geraten? Es gibt ja viele Lebenslagen, in denen so ein bisschen das Außen nicht so richtig zu unserem Inneren passt in Sachen innere Uhr. So das Klassikerbeispiel ist ja, dass die Schule einfach viel zu früh losgeht für Leute so zwischen 16 und 19.
Also ich weiß nicht, wie ich damals aufgestanden bin.
Ich weiß es auch nicht. Ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Meine Schule ist um 7.35 Uhr losgegangen. Die allererste Stunde, die ist da gestartet. Du musstest da auf deinem Platz sitzen und der Unterricht hat begonnen. Das war nicht so Klingeln um 7.35 Uhr, sondern Start. Das war wirklich furchtbar. Und wir sind in dieser Zeit ja alle eher Spättypen, hat was mit dem Alter zu tun. Und das clasht ja total mit diesem Schulbeginn. Aber ich meine, wir kommen ja auch in diese Situation, wenn wir zum Beispiel mal verreisen in eine andere Zeitzone oder auch ein bisschen, wenn die Uhr umgestellt wird. Ne? Das sind irgendwie alles Verschiebungen. Lass uns aber mal bei dieser extremsten loslegen, beim sogenannten sozialen Jetlag. Was fällt da alles drunter?
Ja, also als sozialen Jetlag bezeichnet man eben die Verschiebung von Schlafenszeiten zwischen Arbeitstagen und freien Tagen. Und das ist so ein Maß dafür, wie sehr wir an Arbeitstagen von dem Rhythmus, den eigentlich unsere innere Uhr vorgibt, abweichen. Also lass uns das mal im Beispiel konkret machen. An Arbeitstagen ist der Schlaf-Wach-Rhythmus ja eben durch Arbeitszeiten eingeschränkt. Also ich gehe vielleicht um 23 Uhr ins Bett und muss aber um 6 Uhr aufstehen wegen der Schule oder Uni oder Arbeit. In dem Beispiel würde ich dann ja auf 7 Stunden im Bett kommen, vielleicht auch 7 Stunden Schlaf. Und an freien Tagen, das ist so die Idee, da schlafen wir aber eher so, wie unsere innere Uhr das vorgibt. Also was so, wie es eher unserem inneren Rhythmus entspricht. Vielleicht von 1 Uhr bis 9 Uhr. Und jetzt sieht man eben in diesem Beispiel, dass man zwar in beiden Situationen, also an Arbeitstagen und an freien Tagen, auf 8 Stunden Schlaf kommt, aber dass sich eben der Rhythmus verschiebt. Und man muss auch sagen, häufig führt dieser soziale Jetlag, eben diese Verschiebung, auch dazu, dass man unter der Woche tendenziell zu wenig schläft.
Ja, ich habe da eine Befragung gefunden, die hat das Forsa Meinungsforschungsinstitut im Auftrag von der Techniker Krankenkasse gemacht. Und die haben da gefragt, wann stehen sie auf und haben eben unterschieden zwischen einem Arbeitstag und einem freien Tag. Und ich habe mir da mal so ein bisschen diese großen Balken angeschaut in diesem Diagramm und das ist ganz spannend, denn die meisten Leute, die stehen eben an Arbeitstagen zwischen 6 und 7 Uhr auf. Das sind 32% der hier Befragten. Und am Wochenende, da stehen die meisten nach 9 Uhr auf, also 30%.
Und genau dieser Unterschied eben im Schlaftiming, das ist der soziale Jetlag. Und viele von uns kennen das auch, der soziale Jetlag, der bereitet uns auch oft am Sonntagabend ein bisschen Probleme. Nämlich dann, wenn wir eigentlich schlafen sollten, um am nächsten Morgen fit zu sein, ja, und es einfach noch nicht können.
So, und die wichtigste Frage in dem Zusammenhang, können wir den Schlaf am Wochenende denn nachholen?
Ja, also Schlaf nachholen können wir zu einem gewissen Grad und das machen ja auch viele von uns am Wochenende. Und es gibt Studien, die zeigen zwar, dass wir nicht alle negativen Effekte von zu wenig Schlaf unter der Woche, also das ist eben eine häufige Folge, wenn wir eigentlich zu früh für unsere innere Uhr ins Bett gehen müssten, dass wir da nicht alle negativen Effekte ausgleichen können. Aber auch da ein bisschen Entwarnung, zumindest die Mortalität steigt dadurch laut einer schwedischen Studie nicht. Im Gegenteil, also sie steigt eher, wenn man am Wochenende auch noch zu wenig schläft.
Okay, also wir sterben nicht alle, weil wir unter der Woche zu wenig schlafen.
Nee, aber trotzdem könnte man ja überlegen, ob man, wenn die Arbeitszeiten ein bisschen flexibel sind, ob man dann auch sich was Gutes tut und entsprechend des eigenen Rhythmus schläft.
Aber was kann denn die Konsequenz sein, wenn unsere innere Uhr so anders tickt als jetzt die Uhren der Arbeitswelt?
Ja, viele wissenschaftliche Publikationen, die finden da zum Beispiel, dass der soziale Jetlag ein Gesundheitsrisiko darstellt, also zum Beispiel für Stoffwechselerkrankungen, für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, auch für Depression. Der Kausalzusammenhang, also die Frage, was genau daran Erkrankungen fördert, das ist allerdings unklar. Also könnte ja sein, einfach zu wenig Schlaf, eine geringe Schlafqualität, Schlafen und Wachsein zu Zeiten, wo die innere Uhr noch nicht oder noch schlaf fördert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das zu erklären sein könnte.
Kann man denn sagen, ab wann wir so eine Veränderung oder so eine Störung merken? Also geht das schon los, wenn wir zum Beispiel eine Stunde früher arbeiten müssen, als eigentlich unser Rhythmus ist?
Ja, so klar kann man das aus der Forschung nicht beantworten. Also generell gilt einfach, je mehr wir gegen unseren inneren Rhythmus oder den Rhythmus der inneren Uhr schlafen müssen, desto schwieriger wird's. Und der Extremfall, über den wir auch noch in einer anderen Folge mal sprechen, ist die Schichtarbeit. Eine Stunde, das denke ich, kann man noch ganz gut ausgleichen.
Dann lass uns doch mal zu den Positivaspekten übergehen. Wir wollen unsere Folgen ja hier auch immer so ein bisschen konstruktiv enden. Ja. Ne? Das ist ja auch schön, wenn man so mit ein bisschen was Hilfreichem hier rausgehen kann. Wenn wir es wirklich schaffen, nach unserer inneren Uhr zu leben, welche Vorteile bringt uns das?
Da gibt es einige Studien aus der Corona-Pandemie, die da Einblicke geben können. Denn das war ja eine Situation, so insbesondere am Anfang. Das war ja eine Situation, da fiel für viele das Pendeln weg. Alle waren im Homeoffice. Man war plötzlich auch viel flexibler in der Zeiteinteilung. Und was da in diesen Studien vielfach gefunden wurde, ist, dass die Leute insgesamt mehr geschlafen haben. Sie hatten auch weniger Rhythmusverschiebungen zwischen Arbeitstagen und Wochenenden, also weniger sozialen Jetlag. Und man würde eigentlich jetzt auch eine bessere Schlafqualität erwarten, weil es halt ein regelmäßiger Rhythmus ist, der eher dem inneren Rhythmus entspricht. Das hat man jetzt in diesen Studien nicht so gefunden. Man muss aber auch sagen, ich meine, das war einfach eine sehr besondere Zeit und es war auch eine Zeit, die in Teilen ja einfach auch belastend war.
Ich wollte es auch sagen, das also vielleicht kann, auch andere Sorgen, ne?
Genau, und das kann sich natürlich auch sehr direkt auf die Schlafqualität niederschlagen. Ja, und wir müssen halt einfach sagen, wenn wir dann ausgeruhter sind, wenn wir vielleicht auch morgens wacher schon sind, wenn wir im Büro ankommen, dann sind wir vielleicht dadurch auch produktiver.
Aber jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, sich flexibel einteilen zu können, wann wir arbeiten. Dieses Privileg hat nicht jeder.
Ja. Ja.
Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Aber lass uns doch mal von der realistischen Welt ausgehen. Also wir sind irgendwie in einer Ausbildung, in einem Studium, gehen einem Job nach. Da bestimmen ja auch oft andere, wann was stattfindet. Aber wir haben vielleicht ein bisschen Einfluss. Mhm. Lass uns mal versuchen, so ein paar Tipps zu formulieren. Nehmen wir mal an, wir haben einen Bürojob. Auf wann legen wir dann unsere Meetings? Sagen wir mal, so ein stinknormaler Mischtyp, so wie du und ich, Leute, die vielleicht so zwischen, sagen wir mal, 23 und 24 Uhr müde werden und schlafen wollen und vielleicht so zwischen 7 und 8 Uhr wach werden. Sind das dann die Typen, die gut morgens Meetings machen können oder nachmittags? Kann man das so generell überhaupt sagen?
Ja, die können wahrscheinlich beides relativ gut. Ich würde es empfehlen, weder zu früh noch zu spät. Also für jemanden, der gerne zwischen 7 und 8 Uhr aufsteht, ist 8 Uhr für ein Meeting jetzt vielleicht eher früh, aber so 9, Viertel nach 9, halb 10, warum nicht? Und genauso kann man auch ein bisschen später vielleicht in den Nachmittag hineingehen, also 4 oder 5 kann man da durchaus auch noch produktiv in einem Meeting sein.
Ja, das stimmt.
Aber ich empfehle da auch immer so ein bisschen einfach mal auszuprobieren. Also man kann ja auch durchaus da so ein Gefühl dafür entwickeln, wann Meetings jetzt für mich persönlich gut sind.
Ja, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich bin ein früherer Typ als du, aber um 9 Uhr eine Podcast-Aufzeichnung fällt mir trotzdem schwer. Ich versuche das dann immer auf 9.30 Uhr zu schwatzen.
Ja, ich finde es auch gut. Ich gehe da ja meistens auch mit. Ich glaube, für mich ist es immer so, dass ich versuche schon irgendwie um 9 anzufangen zu arbeiten. Ja,
nee, ja das mache ich auch, aber ich mag dann noch nicht so reden, weißt du?
Ach so. Ja, nee, das ist mir eigentlich egal. Also ich glaube, ich kann immer reden. Wenn ich zu müde bin, dann kann ich nicht mehr reden. Dann kommt nur noch Blödsinn raus.
Lass uns mal auf Sport gucken. Mhm. Da tut es ja auch gut zu wissen, wann wir gerne Sport treiben. Und dann können wir uns danach auch ein bisschen richten, was unsere innere Uhr angeht.
Ja, auch da würde ich einfach dazu raten, ein bisschen auszuprobieren, sich zu fragen, wann fühle ich mich denn einfach gut? Wann habe ich das Gefühl zum Beispiel, ich bin konditionell fitter als zu anderen Zeitpunkten? Also bei mir ist es ganz klar, ich habe einfach abends viel mehr Kondition gefühlt als morgens. Aber es ist ja auch wichtig zu fragen, wann passt das irgendwie in meinen Zeitplan?
Genau, aber auch dafür sind diese Fragebögen gut, wie der, den wir euch verlinken. Weil ich finde, wenn man so eine Frage mal gestellt bekommt, Wann würdest du dich denn gerne, ich glaube, eine der Fragen ist irgendwie, wann würdest du dich gerne mit einer Freundin zum Sport treffen oder irgendwie so, wenn du so einen freien Tag hättest? Und da findet man, finde ich, überraschende Dinge über sich selbst heraus. Ich glaube, ich habe damals 11 Uhr morgens gesagt, das erschien mir irgendwie sehr wild, aber das war eine der Antwortmöglichkeiten und mit der habe ich mich da irgendwie am wohlsten gefühlt. Also da können auch überraschende Dinge bei rumkommen. Lass uns nochmal über Mahlzeiten reden. Die könnte man ja in der Theorie, wir denken es jetzt mal durch, auch nach der inneren Uhr ausrichten. Macht sowas Sinn oder sind wir dann da in dieser totalen Selbstoptimierung und sehr weit weg von hilft uns irgendwie?
Ja, nee, ich glaube, das macht durchaus Sinn, dass man sich das mal überlegt. Die Frage ist immer, ob man das auch so umsetzen kann. Aber wenn man vielleicht auch mal so ein Wochenende überlegt, da isst man dann vielleicht auch mal deutlich später zum Mittag und hat das Gefühl, das tut irgendwie eigentlich gut. Ich merke das immer bei mir eher so, also auch in der Schweiz geht man gerne um 12 Uhr Mittagessen und ich verhandle dann immer mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ob wir nicht zumindest um 12:30 gehen können, weil 12 echt für mich noch sehr früh ist.
Ich bin ja Punkt 12 Uhr Typ, was das
ja, und ich meine, es ist ja auch, man hat dann auch eine schöne Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen und ich gehe dann manchmal auch um 12 mit.
Ja.
Aber ich habe dann zum Beispiel das Gefühl, ich habe dann einfach abends wieder früher Hunger, als wenn ich später essen gehe.
Ja, das kenne ich. Und was ich finde, wenn man da mal so ein bisschen versucht, auf sich zu hören, sich auch manchmal herausstellt, ist, ich habe zum Beispiel mir früher, wenn ich für Frühschichten aufgestanden bin, so sagen wir mal zwischen 3 und 5 Uhr, habe ich mir immer schon was zu essen reingeknallt, weil ich dachte, boah, ich sterbe ja, wenn ich jetzt nichts esse. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, ach nee, tue ich nicht. Ich glaube, ich habe doch keinen Hunger.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ach, Christine, wir müssen über den berühmten 5-Uhr-Club reden. Mir wird ja schon schaurig bei dem Wort, ehrlich gesagt.
Also ich bin auch kein Mitglied.
Ich auch nicht. Robin Sharma, der behauptet in seinem Buch, gestalte deinen Morgen und in deinem Leben wird alles möglich. Also mal ein bisschen zum Hintergrund. Dieser Robin Sharma, wenn ihr von dem noch nie was gehört habt, das ist ein mauretanisch-kanadischer Autor. Der ist eben unter anderem für sein Buch zu diesem 5 AM Club weltweit bekannt geworden. Und der Mythos ist, jeder und jede kann etwas im Leben ändern und um 5 Uhr aufstehen, das soll dabei helfen. Und da denkt man dann an so Menschen wie Steve Jobs, ja, oder Leute, die ganz erfolgreich sind in Startups. Und man soll den Morgen in so kleine 20-minütige Häppchen unterteilen, in denen man irgendwie Sport macht, meditiert und irgendwie schreibt oder so. Also da gibt es so Vorgaben, was man da machen soll in diesen 20 Minuten. Und der verspricht so ein bisschen, das wird dein Leben verändern und das ist für alle was. Und selbst wenn du dich da am Anfang durchquälst, kommst du irgendwann zur Erleuchtung. Du hörst meine Meinung dazu, aber ich möchte deine wissen.
Ja, also lass uns mal debunken. Ich freue mich da auch drauf. Ich tue das auch für mich und natürlich für alle anderen, die auch nicht Mitglied dieses Clubs sind. Ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, so Sprichwörter wie Morgenstund hat Gold im Mund oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, heute sagt man wohl, ich bin Mitglied des 5 AM Clubs.
Oh yeah.
Früh
Morning
aufstehen.
Routine.
Ja, genau. So früh aufstehen, das wird oft so als der Schlüssel zum Erfolg verkauft. Und das ist natürlich Quatsch. In Studien findet man, nur knapp 1 von 100 Personen geht gerne um 21 Uhr schlafen und steht entsprechend früh um 5 Uhr, 8 Stunden später auf. Für alle anderen ist das schlicht zu früh und die werden eher unausgeschlafen und müde durch den Tag wandeln und am Abend meistens auch zu müde sein, um dann noch Freunde zu treffen oder Sport zu machen. Und ich finde das ehrlich gesagt eine ziemlich deprimierende Vorstellung.
Aber hallo.
Außerdem muss man auch noch sagen, besteht die Gefahr, dass man so früh einfach noch gar nicht einschlafen kann, weil die innere Uhr eben noch gar nicht auf Nacht steht. Und wenn der Wecker dann erbarmungslos um 5 Uhr klingelt, ja, dann landet man in einem Schlafdefizit.
So, und wir haben eben schon festgehalten, dass die innere Uhr auch eine genetische Basis hat. Das heißt, wenn es hier die Behauptung gibt, ja, da gibt es dann eine harte Umstellungszeit, aber irgendwann hat man es. Kann das überhaupt stimmen? Kann man das irgendwann überhaupt umtrainieren?
Nee. Also wir sind ein bisschen flexibel. Wir müssen ja nicht jeden Tag und immer um die gleiche Zeit ins Bett gehen, schaffen es auch manchmal an einem Arbeitstag zu einem früheren Rhythmus zu wechseln als am Wochenende. Aber umtrainieren, das geht nicht.
Christine, was nehmen wir heute aus der Folge mit?
Ja, unsere innere Uhr, die beeinflusst wirklich unser ganzes Leben und ganz zentral natürlich auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Wir sind ein bisschen flexibel, aber es kann sich auch lohnen, ihr Raum einzuräumen und zu überlegen, inwiefern man sich auch an sie anpassen kann.
So Leute, und das bedeutet für euch, ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr nicht Teil des 5 AM Clubs seid. Ihr dürft gerne Teil des 9 AM Clubs sein, wenn das in euer Leben gut reinpasst. Und ob ihr da reinpasst, könnt ihr mal in einem von diesen Fragebögen testen, den wir euch in die Shownotes gepackt haben. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und bis dahin, wann auch immer ihr schlaft, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.